Ja, liebe Gemeinde, ich darf auch alle ganz herzlich begrüßen, auch im Namen unserer Gemeinde, Evangelisch-Christengemeinde Schwäbisch-Gmünd, Hussenhofen. Ich freue mich, wieder da zu sein. Mein Name ist Alex Dahlinger, wer mich noch nicht kennt. Es ist schön, hier zu sein. Vorhin hatte ich eine Mühe, einen Parkplatz zu finden. Ich habe da jemanden zugeparkt gerade, weil ich zu spät losgefahren bin auch. Aber auch, es ist auch ein gutes Problem, wenn die Parkplätze voll sind. Das heißt, da ist Leben in der Gemeinde, Menschen kommen zusammen, um Gottesdienst zu feiern. Das ist gut. Besser so, als wenn alle Parkplätze leer sind. Ich weiß nicht, also wenn wir schon beim Thema sind, wer von euch hat einen Führerschein? Schon einige, oder? Ja. Also es ist kein Problem, wenn man keinen hat. Wer einen Führerschein hat, der hat das wahrscheinlich schon festgestellt in seinem Leben. Das, was man damals in der Fahrschule gelernt hat, und wie man dann fährt, das sind manchmal zwei Welten. Das sind manchmal zwei Welten dazwischen. Also in der Fahrschule lernt man, ja, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, bevor man losfährt, bevor man abbiegt. Aber wer macht das schon in der Realität? Und so ist es oft im Leben, dass es zwischen Theorie, wie es in der Theorie laufen soll, und zwischen der Praxis, wie es dann wirklich läuft im Leben, da sind oft Welten dazwischen, auch in anderen Bereichen des Lebens, ja, auf der Arbeit. So und so soll es gemacht werden eigentlich. Wie wird es dann gemacht? Hauptsache es läuft irgendwie. Wenn Studenten frisch von der Hochschule kommen oder von der Schule, sie haben ein Bild, wie etwas funktionieren soll und erleben dann ein blaues Wunder, dass es dann doch nicht immer so klappt, wie sie das im Bilderbuch gelernt haben. Und ich habe festgestellt, dass es bei uns im Glauben auch oft genauso ist. Ja, dass theoretisches Wissen eine Sache ist, ja, aber dann die Praxis, wenn es um unser Leben geht, da sind doch manchmal Welten dazwischen. Und wir wollen uns heute anschauen, was echter Glaube ist. Was echter Glaube ist, der nicht nur aus theoretischem Wissen besteht, nicht nur Kopfwissen, sondern der auch tatsächlich eine Begegnung mit Jesus stattfindet. Und das wollen wir tun anhand von einer Geschichte aus der Bibel, eine ja relativ bekannte Geschichte, die steht im Johannesevangelium, das letzte Evangelium im Neuen Testament, in Kapitel 11, Johannesevangelium Kapitel 11. Ich habe heute keine Bildchen dabei, also müssten wir einfach nur die Bibel lesen. Und ich fange einfach mal an, den Text zu lesen, Johannes 11. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Also was stellen wir hier fest? Da ist ein Mensch ist krank. Ein Lazarus. Ja, das hat sich zur Zeit von Jesus abgespielt und die Familie von diesem Lazarus, die kannten Jesus. Und das, wir müssen uns vor Augen führen, ja, krank zu sein hat damals bedeutet nicht nur, ja, dass er irgendwie Schnupfen hatte oder Bauchschmerzen, sondern das war schon was Ernstes. Krankheit damals, vor allem zu der Zeit, als Jesus gelebt hat. Wir lesen das immer wieder, dass Menschen zu Jesus gebracht werden und geheilt werden, da passieren immer Wunder. Also die Krankheit damals, das war einfach ein Ausdruck davon, dass irgendwas nicht stimmt in dieser Welt. Dass die Welt unter dem Fluch der Sünde liegt, dass irgendwas nicht in Ordnung läuft in der Welt. Das ist etwas, das war etwas, das ist auch bis heute so, was Gott sich eigentlich nicht so gedacht hat für unser Leben. Was eigentlich nicht dem ursprünglichen Plan Gottes entspricht. Und damals die Krankheit, Menschen, die krank waren, Menschen gingen sogar so weit, das lesen wir ein Kapitel davor oder zwei Kapitel davor in Johannes 9, da geht es um einen Menschen, der blind ist von Geburt an. Und die Jünger fragen Jesus, der ist blind geboren, wer hat gesündigt? Hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Also wer hat was falsch gemacht, dass er jetzt krank ist? Das war die Vorstellung von Menschen, dass Krankheit sogar mit der Sünde des Menschen zu tun hat. Das stimmt natürlich so nicht ganz. Und dennoch war die Krankheit Stand für die Macht des Bösen in dieser Welt. Und Jesus war da und er hat das Reich Gottes gepredigt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Kranke geheilt, er hat sogar Sünden vergeben, um den Menschen zu zeigen, ich will nicht nur, dass ihr ein schönes Leben habt, ohne Schnupfen und ohne Bauchschmerzen, sondern das Reich Gottes ist da. Die Macht des Bösen ist besiegt. Der Weg zu Gott steht offen. Vergebung ist da. Und das wussten auch Maria und Martha. Und deswegen lassen sie auch zu Jesus rufen. Das lesen wir in Vers 3. Da sandten die Schwestern zu ihm, zu Jesus. Der hat sich offensichtlich woanders aufgehalten. Und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Und das finde ich interessant, ja. Also, sie sagen selbst, der Lazarus Jesus, du hast ihn lieb gehabt. Du hast ihn lieb. Du liebst den Menschen. Wie kann das sein, dass er jetzt krank ist? Also, sie fordern ihn hier nicht auf zu kommen, aber sie wollen, dass Jesus selber da drauf kommt. Dass er merkt, okay, sie erwarten von mir, dass ich dahin gehe, dass ich ihn heile. Also so, wir sehen, sie haben einen gewissen Glauben, die beiden Schwestern. Und was für einen Glauben haben die? Es ist ein Glaube, der aus ihrer persönlichen Not kommt. Und das stellen wir fest. Also unser Glaube, ob das ein tiefer Glaube ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber der Glaube beginnt oft da, wo wir eine Not haben, ja, wo wir ein Problem haben. Wo wir selber mit unseren Kräften am Ende sind, wo wir selber merken, da brauchen wir Gott. Ansonsten wird es nicht weitergehen. Da fängt der Glaube an. Aber wie geht der Glaube weiter? Ja, wenn Gott uns dann diesen Wunsch erfüllt hat, ist es dann nicht, also die Gefahr ist ja da, dass man dann sagt, okay, das war's, mein Problem ist beseitigt, jetzt brauche ich Gott nicht mehr. Jetzt kann das Leben wieder weitergehen, wie früher. Es läuft ja jetzt wieder. Das ist kein tiefer Glaube. Ja. Deswegen möchte Jesus hier auch, also werden wir feststellen, den Geschwistern hier und auch den anderen Menschen eine Lektion beibringen, was echter Glaube ist. Was echter Glaube ist. Vers 4. Als aber Jesus es hörte, sprach er, ja wahrscheinlich zu den Jüngern hat er das gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Und das ist erstmal beruhigend, ja, wenn Jesus sagt, die Krankheit, die wird nicht zum Tod führen, sondern zur Verherrlichung des Sohnes Gottes. Wie ist es bei uns, ja, wenn wir mit einer Not zu Gott kommen, und vielleicht steckt sogar jemand von euch in der gleichen Situation, dass jemand krank ist aus der Familie oder man ist vielleicht selber sogar betroffen, suchen wir da Gottes Hilfe? Und wenn ja, ist uns bewusst, dass Gott sogar diese Krankheit, dieses Problem, das uns beschäftigt, diese Last, die uns zu schaffen macht in unserem Leben, dass Gott sogar das gebrauchen kann, um sich zu verherrlichen. Ja, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen. Also sogar da kann Gott was Gutes daraus machen. Die Verherrlichung Gottes, wir werden später noch sehen, was genau das bedeutet. Aber hier sehen wir, Gott verfolgt einen Plan damit. Also Jesus hat sich was dabei gedacht. Das ist kein Zufall, das ist kein Schicksalsschlag. Es ist nichts, was Jesus irgendwie aus der Hand entglitten ist, diese Situation im Leben von Lazarus oder diese Probleme in unserem Leben. Und so lesen wir weiter in Vers 5. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und das finde ich total merkwürdig. Also, da steht ja in einem Vers, Jesus aber liebt diese Menschen. Und als er hört, dass da einer krank ist, von denen, die er liebt, steht es sofort auf und rennt hin, um ihn zu heilen. Nein, 2 Tage lang macht Jesus überhaupt nichts. Wo wir uns denken, was ist das für eine Liebe, Jesus? Wie kann es sein, dass da jemand ein ernsthaftes Problem hat? Also ist nicht so ein lebensgefährliches Problem. Und Jesus liebt ihn sogar auch, sagt er selber. Und trotzdem macht er nichts. 2 Tage nichts in diese Richtung. Und wo wir sehen, auch in unserem Leben, ja, bestehen manchmal die Liebesbeweise Gottes nicht darin, dass Gott uns sofort jeden Wunsch von den Lippen abliest. Bevor wir das gebetet haben, hat er uns schon alles gegeben, sofort. Sondern manchmal zeigt sich Jesu Liebe darin, dass er erstmal 2 Tage lang überhaupt nichts macht. Dass sich erstmal überhaupt nichts verändert in unserem Leben. Und es hat nichts damit zu tun, dass Jesus uns weniger liebt. Wenn du vielleicht auch 2 Tage auf etwas wartest von Gott, vielleicht betest du 2 Wochen lang, 2 Monate lang, 20 Jahre lang vielleicht für jemanden. Das kann schon entmutigend sein. Da kann man schon zweifeln auch. Liebt Jesus mich überhaupt? Wenn er diese Sache einfach komplett ignoriert in meinem Leben. Und hier sehen wir, oh ja, Jesus liebt einen Menschen und trotzdem muss er nicht sofort alles erfüllen. Wir sehen, die Liebe Gottes hängt nicht davon ab, dass er auf Kommando alles macht, was wir von ihm verlangen. Danach erst, Vers 7, danach sagt Jesus, danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Also Judäa, das war die Gegend, wo dieser Lazarus war. Ja? Und die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, also Meister, eben suchten die Juden, dich zu steinigen. Das können wir nachlesen in Kapitel 10, da wird es lebensgefährlich für Jesus, weil seine Feinde ihn umbringen wollen. Und die Jünger sagen, Jesus, die Menschen dort, wo du jetzt hin willst, haben versucht, dich umzubringen. Und jetzt willst du dahin. Und wieder gehst du dahin? Also ganz rational, ganz so menschlich, aus menschlichem Verstand überlegt. Ja. Das macht gar keinen Sinn, dahin zu gehen. Weil da sind Menschen, die wollen dich umbringen. Es ist nicht so oft so, auch in unserem Leben, ja, dass uns die Vernunft, ja, unser Verstand sagt uns, das macht doch gar keinen Sinn. Es macht doch gar keinen Sinn, dass manche Menschen ihr Hab und Gut hier in Deutschland verlassen und irgendwo ins Ausland gehen als Missionare. Es macht doch gar keinen Sinn, dass man sich in die Innenstadt von Elwang, in die Fußgängerzone geht und Flyer verteilt. Da kriegt man doch nur Ablehnung. Das macht doch gar keinen Sinn, sich in der Gemeinde einzusetzen. Man hat doch eh genug eigene Probleme. Menschlich gesehen, unvernünftig. Unvernünftig. Und so auch die Jünger zu Jesus. Also Jesus, bei aller Liebe, ja, aber das ist nicht ganz schlau, was du da vorhast. Und Jesus antwortet zu ihnen in Vers 9, ja, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, also wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Also das ist ein bisschen komisch formuliert, ein bisschen so rätselhaft. Also Jesus hat oft so sehr verschleiert gesprochen. Und was er damit meint, ist einfach, ja, solange ich noch bei euch bin, solange das Licht, Jesus hat ja gesagt, ich bin das Licht, solange das Licht noch bei euch ist, liebe Leute, braucht ihr keine Angst zu haben. Wenn ich mit euch gehe und ihr geht mit mir, dann ist alles erstmal gut. Vers 11, dies sprach er und danach sagte zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Und da sprachen die Jünger zu ihm, also wieder kommt so ein ganz vernünftiger Einwand, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Also Jesus ist doch alles entspannt, der ist eingeschlafen, der wird wieder gesund, dann braucht man doch nicht hinzugehen. Also bleiben wir hier, wo alles friedlich läuft. Jesus aber, Vers 13, ja, Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Ja, hier spricht er das aus. Jesus wusste das natürlich, was da passiert ist. Und ich bin froh, um euretwillen, damit ich nicht, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Das ist mal eine Aussage. Ja. Lazarus ist gestorben und ich bin froh. Wer von uns würde so etwas sagen? Da ist jemand gestorben und ich bin froh darüber. Was hat hier Jesus vor? Und er sagt aber, ich bin froh um euretwillen, liebe Jünger, damit ihr, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Also Gott möchte das gebrauchen. Jesus möchte dieses Leid, den Tod sogar den Tod, also die schlimmste Katastrophe, die man sich vorstellen kann, die Gott nicht geschaffen hat ursprünglich, die aber jeden von uns treffen wird eines Tages, die die ganze Schöpfung, die ganze Menschheit befällt. Die Sünde, sogar das kann Gott gebrauchen, damit wir im Glauben wachsen. Ich bin froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Das heißt, das, was die Jünger jetzt erleben werden, ist sogar besser, sagt Jesus hier, wie wenn ich dort gewesen wäre. Das, was jetzt passieren wird, ist besser für euren Glauben. Und Geschwister, ist es nicht manchmal auch herausfordernd für uns in unserem Leben? Ja, wir wissen in der Theorie, alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben, ja, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ja, wir wissen das in der Theorie. Aber wie schwer fällt es uns manchmal, das wirklich zu glauben? Ja. Und dann kann es auch bei uns sein, ja, dass Gott sich denkt, ich bin froh um euretwillen, dass du jetzt das erlebst, damit du glaubst, damit dein Glaube gestärkt wird. Aber lasst uns zu ihm hingehen, sagt er dann trotzdem. Und das macht ja jetzt für die Jünger überhaupt keinen Sinn, oder? Wenn Jesus jetzt gesagt hat, okay, da gibt es noch Hoffnung für ihn, er kann noch geheilt werden, dann lasst uns da hingehen. Aber hier sagt er ist tot, lasst uns da hingehen. Also nochmal die Situation, das sind Menschen, die wollen Jesus umbringen, da ist ein Toter, der kann auch nicht mehr zum Leben auferweckt werden. Und Jesus sagt trotzdem, lass uns da hingehen. Wieder so eine total unvernünftige Entscheidung. Und das ist das, was Jesus manchmal von uns auch, von jedem von uns persönlich fordert, ja, dass wir eine Entscheidung treffen, die menschlich gesehen keinen Sinn macht. Die menschlich gesehen einfach nur unsinnig ist. Da sprach Thomas, Vers 16, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern. Thomas ist, also ich liebe diesen Thomas, das war so der ehrlichste von allen Jüngern. Ja, der hat das ausgesprochen, was andere gedacht haben wahrscheinlich. So wie Petrus, aber noch schlimmer eigentlich, noch skeptischer. Finde ich klasse. Und dann sagt er, sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns hingehen, dass wir mit ihm sterben. Also mit Lazarus oder mit Jesus. Also er weiß schon, okay, wir gehen zu unserer eigenen Beerdigung im Prinzip. Wir wissen natürlich nicht, ist es jetzt so sein Glaube, der hier ausgedrückt wird, Jesus, ich bin bereit für dich zu sterben, oder eher eine totale Resignation. Aber vorbildlich ist, dass sie zumindest mal mitgehen, die Jünger. Und so gehen sie mit in diese Auswegslosigkeit, in die Jesus uns manchmal führt, um sich dann zu verherrlichen in dieser Auswegslosigkeit. Und als nun Jesus kam, ja, jetzt gibt es ein bisschen einen Sprung in der Geschichte, fand er ihn, Vers 17, schon 4 Tage in der Gruft liegen. Das ist ein wichtiges Detail, ja, weil damals in der Vorstellung der Juden ging man davon aus, erst ab 3 Tagen ist man wirklich tot. Da ist die Seele scheinbar in das Totenreich gegangen nach 3 Tagen. Ja, deswegen auch Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Grab. Also da war man wirklich 100%ig tot. Schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien, ja, ein paar Kilometer weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. War auch ein Brauch in Israel, ja, dass da ganz viele Menschen dazukommen und klagen und weinen und Lieder spielen, einfach um ihr Mitleid auszudrücken. Ja. Martha nun Als sie hörte, dass Jesus komme, eine der Schwestern, ging ihm entgegen. Also Martha war schon immer die Initiative ergriffen hat. Ja, wir erinnern uns an die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus bei den beiden ist und Martha macht die ganze Zeit, kocht das Essen oder schmeißt halt den Haushalt und Maria sitzt bei den Füßen Jesu und Martha sagt dann irgendwann, ja, was soll das? Warum dient sie nicht mit? Und hier kommt diese Martha Jesus entgegen, Maria aber saß im Haus. Vers 21, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Also Jesus, wenn du hier gewesen wärst, das zeigt ja, okay, da ist ein Glaube da. Wenn dieser Jesus hier gewesen wäre, also sie zweifelt nicht an der Macht von Jesus, aber sie zweifelt an der Pünktlichkeit von Jesus. Wenn du doch pünktlich gekommen wärst, hätten wir dieses schreckliche Leid nicht erlebt. Und trotzdem drückt sie auch ihre Zuversicht aus in Vers 22. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Also was meint sie damit? Ich denke, das ist ein Vorwurf, den wir nachvollziehen können. Ja, man hat eine Erwartung an Jesus. Man hat es sich schon vorgestellt, vielleicht hat Martha sich das vorgestellt. Okay, wir kennen doch Jesus, wir wissen doch, dass er Menschen heilt, wie er das schon tausende Male gemacht hat. Wir laden ihn zu uns ein und er wird ein Wort sprechen und unser Bruder ist wieder bei uns. Und wir haben wieder Gemeinschaft, die wir schon immer hatten. Jesus liebt ihn doch sogar. Mehr als andere. Das wird auch ganz selten über jemanden gesagt, dass Jesus jemanden liebt. Also wirklich so ausdrücklich. Natürlich liebt Jesus alle Menschen. Bestimmt hat Martha sich das schon vorgestellt, wie das ablaufen wird alles. Und jetzt kommt dieser Jesus zu spät. So kann es auch uns passieren, ja, dass wir uns unser Leben schön ausmalen. Ja, hier Gott, so hier würde ich gern leben, ja, in so einem Haus. Und diese Arbeitsstelle hätte ich gern, das ist so meine Gehaltsvorstellung, ich will auch gar nicht viel, aber so halbwegs über die Runden kommen. Und so sieht mein Dienst in der Gemeinde aus oder auch nicht. Ja. Stellen uns, malen uns alles aus und dann legen wir das Jesus vor, hier bitte, hier unterschreiben. Also unsere Pläne haben wir gemacht und bringen die vor Gott und jetzt soll nur noch der Segen Gottes dazukommen. Also kenne ich aus meinem Leben. Und wie reagieren wir daran dann, wenn dann Jesus doch komplett anders handelt? Wenn er doch zu spät kommt in unseren Augen? Wenn er uns einen Strich durch die Rechnung macht? Vers 23. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Sagte zu Martha. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Also, es war damals ein Glaube, der unglaublich wichtig war für die Israeliten, ja auch später auch für Christen, dass es eine Auferstehung geben wird, eine körperliche Auferstehung am letzten Tag. In Daniel 12 können wir das nachlesen, es wird eine Auferstehung geben, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schande. Und das war das, was Menschen Hoffnung gegeben hat. Aber wie hat sich Martha gefühlt? Ja, zu wissen, ja, irgendwann am Ende dieser Zeiten, da wird es eine Auferstehung geben. Aber jetzt in meinem Leben, jetzt ist mein Bruder weg. Und ich glaube nicht, dass dieses Wissen um die Auferstehung sie so sehr getröstet hat. Das will sie Jesus hier keine Vorwürfe machen. Guck mal, geht es nicht uns auch oft so, dass wir wissen, ja natürlich, es gibt, irgendwann kommen wir in die Ewigkeit und irgendwann sind wir bei Gott. Aber unsere Probleme hier und jetzt, ja, die nehmen uns so gefangen, dass dieser theoretische Glaube an die Auferstehung, an die Ewigkeit, an den Himmel, der gibt uns keinen Trost. Unser Problem hier und jetzt ist schlimmer. So auch Martha, ja, ich weiß, dass das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Ich weiß, dass er auferstehen wird. Also Martha weiß vieles im Glauben, sie weiß vieles. Aber es verändert nichts in ihr. Und Jesus spricht zu ihr, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Also Jesus rüttelt sie wach. Er sagt, Martha, es geht nicht darum, dass du irgendwann in 30 Jahren auferstehen wirst. Es geht nicht darum, dass irgendwann der Glaube dann sich erfüllen wird. Ich bin die Auferstehung. Hier die Begegnung mit mir im Hier und Jetzt. Da beginnt die Auferstehung. Da soll der Glaube beginnen. Glaubst du das? Fragt Jesus sie. Der Glaube ist nicht nur so ein Trost für die Zukunft, ja, irgendwann im Himmel zu sein. Der Glaube für Jesus beginnt hier und jetzt. Nicht nur ein Wissen, was mit mir mal sein wird, sondern eine Realität, die jetzt verändert. Glaubst du das, Martha? Glauben wir das? Ja, dass das, was wir hier lesen, dass das die Worte Gottes sind, die jetzt in unser Leben, in unser Herz reingesprochen werden. Glauben wir das, dass wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dass da Jesus selber anwesend ist, durch seinen Geist. Glauben wir, dass wenn wir rausgehen, der Gottesdienst vorbei ist, dass dann Jesus genauso in uns lebt, durch seinen Geist. Und dass die Auferstehung, die auch auf uns wartet, wenn wir an ihn glauben, dass er uns auferweckt hat von den Toten, geistlich, dass sie schon jetzt angefangen hat, dass wir jetzt schon neue Schöpfung sind. Glauben wir das oder wissen wir das nur? Martha weiß vieles, ja, aber Jesus fragt sie, glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also sie glaubt. Und dann aber, als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Martha und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Das stimmt doch gar nicht, oder? Also Jesus hat sie ja nicht gerufen. Also für mich sieht es so aus, als ob Martha sich einfach hier aus dem Staub machen will. Ja, ja, ich glaube. Und schnell die Schwester holen. Ja, weil es auch uns so geht, ja, dass der Glaube, wenn der Glaube wirklich eine persönliche Entscheidung von uns verlangt, ja klar, wir können im Gottesdienst sitzen, alles für wahr halten, für richtig halten, und wenn wir selber die Bibel lesen, zustimmen. Aber wenn es dann darum geht, ja, glaubst du das persönlich? Und in deinem Leben, hat es irgendwelche Auswirkungen auf dein Leben? Dass wir dann lieber, ich glaube, und lieber jemand anders holen, das ist doch für den anderen besser geeignet als für mich. Jetzt holt sich hier die Schwester. Und als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen, ja, ein Ort, wo sie sich oft aufgehalten hat, diese Maria, und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Haben wir das schon gehört irgendwo? Ja, das sind genau dieselben Worte, die die Schwester Martha gesagt hat. Ja, auch Maria sagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah, plötzlich passiert was anderes, und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren. Also diese Stimmung, also wir erinnern uns, es geht ja um eine Beerdigung, es geht darum, dass hier ein geliebter Mensch aus dem Leben gerissen wurde. Da ergrimmte Jesus im Geist und wurde erschüttert. Also wo lesen wir sowas von Jesus? Jesus wird erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Jetzt kommt ein Vers, der wahrscheinlich der kürzeste Vers der Bibel ist, ja, zwei Worte, Jesus weinte. Ja, eine bessere Übersetzung wäre, Jesus brach in Tränen aus. Das müssen wir uns vor Augen führen. Ja, wenn ein Leid passiert, das nicht zum Plan Gottes gehört hat, hier ist es der Tod, aber auch schon der geistliche Tod im Leben von Menschen, dass Menschen verloren gehen, dass Menschen hier in dieser Welt leben, aber schon auf dem Weg in den ewigen Tod sind. Da weint Jesus darüber. Über dein Leid, über mein Leid weint Jesus mit. Es ist ihm nicht egal. Und ich glaube, dass Jesus noch über eine andere Sache geweint hat. Und das werden wir gleich sehen. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre. Also was sagen die Menschen? Guck mal, der Jesus, der hat ihn doch so lieb gehabt. Guck mal, jetzt weint er sogar. Warum hat er ihn nicht rechtzeitig geheilt? Also auch sie zweifeln nicht an der Liebe Gottes, aber zweifeln an seiner Pünktlichkeit. Also die Menschen sagen, wenn Jesus da gewesen wäre, Jesus, der ihn liebt, dann hätte er ihn auf jeden Fall eigentlich gesund machen sollen. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum Jesus hier weint. Weil er einfach diese falschen Erwartungen sieht, die die Menschen an ihn haben, diese falsche Vorstellung von Gott. Und das wird ihm zu viel, das verletzt ihn. Also wir sehen das an einer anderen Stelle. Es gibt zwei Stellen in der Bibel oder im Neuen Testament, wo Jesus weint oder wo Jesus klagt. Das ist einmal diese Stelle und die andere Stelle ist da, wo Jesus nach Jerusalem einzieht und die Menschen ihn feiern als den König. Und Jesus klagt und sagt, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen. Er meint, die Menschen hätten Buße tun sollen, die Menschen müssen zu Gott kommen und die feiern ihn hier stattdessen. Also da, wo wir Menschen eine falsche Vorstellung von Gott haben, da wo wir denken, ah okay, Gott muss so und so handeln in meinem Leben, Gott muss so und so sein, da weint Jesus darüber. Und wir versuchen Gott zu erklären und sagen, so und so ist Gott. Und Jesus ist so und so. Und wenn Jesus ihn lieb hat, dann hätte er doch ihn gefälligst heil machen können. Und wenn Jesus mich lieb hat, dann muss er doch gefälligst meine Gebete erhören. Und diese Vorstellung von Gott, die bringt Jesus zum Weinen. Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Also es erinnert uns auch an die Geschichte, die später mit Jesus selbst passiert ist, als er auch beerdigt wurde mit einem Stein. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Also er liegt schon 4 Tage in der Gruft, da kann nichts mehr passieren. Und Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Es geht doch um den Glauben, der menschlich gesehen keinen Sinn macht. Sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit diese ganzen Menschen, die da dabei stehen, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast, sagt Jesus. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Wie ist er da rausgekommen? Es ist schwer, sich das vorzustellen. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Also hier sehen wir, hier passiert genau das, was Jesus davor angesagt hatte. Diese Herrlichkeit Gottes, die noch herrlicher ist als seine Krankenheilung, die noch herrlicher ist als seine Gebetserhörung. Das ist was viel Größeres. Da steht einer von den Toten auf. Das ist auch in unserem Leben so. Ja. Das, was wir vielleicht manchmal von Gott erbitten und wir bekommen das nicht. Ja, auf uns wartet doch was viel, viel Größeres. Auf uns wartet doch eine Auferstehung der Toten mit deiner Herrschaft Gottes in Ewigkeit mit Gott zusammen. Und wir haben auch schon was erlebt, wenn wir an Jesus glauben. Die Auferstehung der Toten in unserem Inneren haben wir schon erlebt, wenn Jesus uns neu gemacht hat und wir das durch die Taufe bestätigt haben. Und das ist hier ein Beispiel für diesen wahren Glauben, von dem, was Jesus davor gesprochen hatte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Glaube spielt sich hier und jetzt ab. Und das heißt natürlich nicht, dass wir erleben werden, dass Jesus auch unsere Familienangehörigen aus dem Tod auferwecken wird. Wahrscheinlich wird das bei keinem von uns passieren. Das war ein einmaliges Wunder, aber durch dieses Wunder hat Jesus damals allen Menschen gezeigt, auch allen, die dabei standen, ja, von denen hat er die Angehörigen nicht auferweckt. Und trotzdem glaubten sie, weil es Jesus darum ging zu zeigen, hier und jetzt bin ich da. Und da, wo ich da bin, da werde ich verherrlicht. Und es kann manchmal anders aussehen, als du es dir vorgestellt hast. Aber es ist viel, viel besser, als du es dir vorgestellt hast. Auch wenn es uns in dem Moment manchmal schwerfällt, es zu glauben, ja, weil es schmerzt, weil es weh tut. Und noch zwei Verse, die Geschichte abrunden, die Geschichte abschließen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Und was machen die Pharisäer daraufhin? Lesen wir später. Sie sagen, dieser Mensch tut viele Zeichen. Wir müssen ihn umbringen. Er hat einen aus den Toten auferweckt. Wir müssen ihn schnell umbringen. Und wir sehen, es gibt zwei Reaktionen. Okay, wenn wir jetzt den Glauben gesehen haben, was die Juden auch gesehen haben. Ja, wenn wir gesehen haben, Jesus ist da und er wirkt Wunder und er fordert uns jetzt auf zum Glauben, können wir entweder reagieren wie die Menschen aus Vers 45, viele glaubten an ihn und die nehmen das für sich an, oder wir können reagieren wie die Menschen aus Vers 46, wir gehen unseres Weges weiter. Es endet nichts an unserem Leben. Es ändert nichts und lieber ist es uns dann, wenn dieser Jesus aus dem Weg geräumt wird, weil das passt mir nicht, das, was er sagt. Dass er sagt, er hat einen Herrschaftsanspruch an unser Leben, dass er sagt, er ist Herr über alle Lebensbereiche. Das passt mir dann nicht. Also gehe ich diesem Jesus dann lieber doch aus dem Weg. Ja, möge uns diese Geschichte auch dazu helfen, Glauben zu haben, der nicht nur aus theoretischem Wissen über Gott besteht, der nicht nur daraus besteht, dass wir wissen, ja, wir kommen zusammen einmal die Woche als Christen und ja, eines Tages kommen wir in die Ewigkeit, kommen wir in den Himmel und sind bei Gott, sondern dass es ein Glaube ist, der darin besteht, dass wir täglich immer wieder aufs Neue bewusst machen, Jesus ist da, der die Auferstehung des Lebens ist. Er ist in unserem Leben da. Der möchte uns begegnen. Glauben wir das? Amen.